Menschenbild und Politik. Zwei große Denker, Sigmund Freud und Viktor Frankl. Beide zeichnet unbändige Neugierde und fast schon ein getriebener Wissensdurst aus. Beide waren gesellig, haben die Freundschaft sehr geehrt und gerne Gespräche geführt. Im heutigen Podcast treffe ich Lilian Lotin. Sie ist Theater- und Medienwissenschaftlerin, Tanztrainerin in eigener Tanzschule sowie Logotherapeutin und Existenzanalytikerin nach Viktor Frankl. Wir sprechen gemeinsam über die zwei großen Denker und wie sie vermutlich die heutige Politik deuten würden, wie sie vermutlich den Menschen in der Gesellschaft, den Menschen in der Politik verstehen würden. Was waren die Kerngedanken von Freud und Frankl? Was war ihr Menschenbild? Was trauten sie uns Menschen zu? Was könnten Politik und Gesellschaft von ihnen lernen? Schön, dass Sie sich heute dazu geschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz.
Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.
Guten Morgen, liebe Lilian. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute dazu dich geschalten hast zu unserem kleinen Podcast. Heute geht es um nichts weniger als Freud und Frankl. Und zwar wollen wir das Menschenbild beider etwas beleuchten, in Politik reflektieren oder reinnehmen und einfach mal anschauen, was diese beiden großen Denker für Menschenbilder hatten, wie sie das vielleicht auch in der Politik mit eingewoben haben oder in der Gesellschaft und wie wir dann vielleicht auch einen kleinen Bezug in das heutige politische Miteinander ziehen können. Ich weiß, das wird jetzt ein Riesenschritt. Ich denke, wir wagen ihn jetzt einfach mal, Lilian. Wir gehen jetzt einfach mal zack ins kalte Wasser rein. Ich starte einfach mal mit meiner ersten Frage. Außer du, Lilian, hast irgendeine Frage noch im Vorfeld an mich, dann darfst du gerne du deine Frage stellen.
Nein, ich sag dir gerne hallo, liebe Claudia. Ich freue mich auf unseren Podcast, auf unser anspruchsvolles Thema und bin gespannt, was wir da für Gedanken beisteuern können heute.
Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir uns nicht vergaloppieren in irgendetwas. Lilian, Politik. Was ist für dich Politik?
Ja, Politik ist idealerweise dazu da, gesellschaftliche Systeme zu regeln auf eine Weise, dass sie der ganzen Gemeinschaft zugutekommt. Funktioniert nicht immer, wäre aber für mich die ideale Form. Und noch idealer wäre es, wenn diese Politik auf Werten beruhen würde, die der ganzen Gemeinschaft auch zugutekommen. Also dass es schöne und hohe Werte wären, auf denen sie beruht. Wäre so mein Ideal dafür. Und wie sieht es bei dir aus, Claudia?
Für mich entsteht Politik immer zwischen Menschen. Das heißt, zwischen Menschen und ihrer Verschiedenheit. Das ist das, was ich bei Politik auch so reizvoll finde. Und dann ist es nicht der Mensch, der für mich da im Fokus steht, sondern die Menschen. Weil ich Politik so verstehe, dass Menschen in ihrer Verschiedenheit gemeinsam, also kollaborativ, die Welt gestalten. Um es mal vielleicht groß zu sagen. Das heißt, Politik ist für mich, dass der Einzelne überdauert wird. Also der einzelne Mensch wird überlebt von der Gemeinschaft und Politik ist was Größeres, die aber einen Raum ermöglichen muss, damit die Menschen ins Handeln kommen, ins politische Tun, ins politische Wirken. Deswegen ist für mich auch dieser Bezug zum Menschenbild so wichtig, weil ich ja von den Menschen da gesprochen habe. Aber bevor ich vielleicht mein Menschenbild sage, sag erstmal du, was ist denn dein Menschenbild oder was verstehst du unter Menschenbild?
Ja, also das Menschenbild verstehe ich als eine wahnsinnig wichtige Voraussetzung, überhaupt Politik gestalten zu können. Denn die Politik, die ich gestalte, wird immer abhängig davon sein, was für ein Menschenbild ich habe, was für ein Menschenbild zugrunde liegt. Das heißt, wenn ich ein, sagen wir mal, sehr negatives Menschenbild habe und denke, ja, die Menschen, die sind klein und dumm und unverantwortlich und handeln immer so, dass die ohne Regeln überhaupt nicht zurechtkommen, werde ich die Politik entsprechend gestalten. Wenn ich dem Menschen an sich aber sehr viel zutraue, wenn ich sage, ja, eigentlich möchte er, vielleicht braucht er einen sicheren Rahmen, um sich entfalten zu können, aber an sich traue ich ihm sehr viel zu, dann gestalte ich die Politik entsprechend. Und wenn du jetzt mich fragst, ich persönlich habe eigentlich ein sehr positives Menschenbild. Ich traue uns Menschen schon einiges zu. Ich traue uns zu, dass wir selbstverantwortlich handeln können, dass wir dazu wirklich in der Lage sind, dass wir manchmal vielleicht einen kleinen Schubs dazu brauchen oder eine andere Perspektive mal auf das Leben, aber dass wir dann doch zu viel mehr in der Lage sind, als vielleicht ja manche Politiker uns zutrauen. So würde ich das mal sagen. Wie ist es denn bei dir, Claudia? Ist es ähnlich oder hast du da eine ganz andere Auffassung?
Doch, ich habe auch ein positives Menschenbild, das kann ich so schon auch sagen. Und für mich ist auch das Menschenbild das wesentliche Menschsein, so kann ich es vielleicht sagen. Also diese Aspekte, die uns Menschen ausmachen, das ist so dieses, was können wir nicht, was sind wir nicht, da gehört die Natur dazu, da gehören die Werte dazu, unsere Haltung, unsere Ziele, unser Sinn, da kommen wir nachher vielleicht bei Franklin mit dazu, und damit auch die Verantwortung und die Entscheidung. Und ich selber mag ja Hannah Arendt und ihre Art zu denken sehr gern, und da kommt dann auch das Handeln immer mit dazu. Das heißt, dieses wesentliche Handeln von uns Menschen, dieses unsere Grundtätigkeit, und da ist auch diese Verantwortung, diese Entscheidung, die uns anregen und auch inspirieren, etwas zu tun, unser Menschenbild vielleicht auch weiter zu formen und zu gestalten. Und dabei sehe ich dann immer so den Menschen als den politischen Künstler oder den politischen Gestalter. Und die Politik als Ganzes sehe ich dann häufig so als das Kunstwerk, das dann entstehen kann.
Das ist ein schönes Bild, das gefällt mir auch gut.
Ja. Deswegen ist auch für mich Politik und Menschenbild, das geht für mich sehr stark zusammen. Weil ich zum Beispiel mit dem Ausdruck, die da oben, wenn man häufig mit Menschen über Politik spricht, dann heißt es immer, die da oben, die machen doch nicht das, was wir wollen. Und Politiker, Politikerinnen sind ja so schlimm, wo ich mir denke, mag ja alles sein. Aber damit fängt es schon an, wo ich denke, nein, es sind nicht die da oben, Politik sind wir ja alle. Also das ist eben diese Begegnung in einem Raum. Und das ist auch wiederum die Freiheit, die es uns dann auch gibt, wenn wir sagen, nee, Politik sind nicht nur die, sondern sind auch wir. Das finde ich dann so eine schöne Gestaltungsmöglichkeit, die uns einfach auch Freiheiten wiedergibt und die Art weiter zu denken, größer zu denken. Also auch in unseren Traditionen, in unserer Kultur, um Antworten auf Fragen zu finden, finde ich, ist das einfach dann auch wichtig. Lilian, du hast dich auf Frankl spezialisiert, du hast eine logotherapeutische Ausbildung, du bist Logotherapeutin. Mach doch mal einen kurzen Pitch zu Viktor Frankl, vielleicht zu seiner Vita und zu seinen Kerngedanken.
Ja, also Viktor Frankl wurde in Wien geboren 1905 und hat sich schon sehr früh, schon als Gymnasiast, sehr für die Psychologie interessiert. Ihm war auch ganz früh klar, dass er Medizin studieren wird, was er auch getan hat. Und was ich spannend fand in Bezug auf unser Thema, schon als Gymnasiast stand er im Briefaustausch auch mit Sigmund Freud, der ja damals eben der Führende war auf diesem Gebiet. Ja, ist dann auch später als junger Mann in den Kreis der Individualpsychologen um Alfred Adler dazugekommen, bis er dann dort wieder ausgeschlossen wurde, weil er schon sehr, sehr früh den Sinn als zentrales Thema, als zentralen Hauptantreiber des Menschen an sich gesehen hat. Und damit war Adler dann eben nicht mehr einverstanden. Genauso wenig wie Freud. Also die drei Herren waren sich dann nicht mehr ganz einig, obwohl sie gar nicht in manchen Dingen auch gar nicht so unterschiedlich sind. Aber ja, Frankl hat dann eben seinen eigenen Weg entwickelt, die Logotherapie. Und damit konnten weder Freud noch Adler wirklich mitgehen. Dann hat er natürlich ein sehr schweres, hartes Schicksal gehabt, da er dann, ja, er und seine komplette Familie in die Konzentrationslager gebracht worden, aufgrund, dass sie Juden waren. Und er hat aber 4 Konzentrationslager überlebt, hat schon in den Lagern selbst seine Haltung gelebt. Das heißt, dass man auch in der schwersten Situation noch Sinn finden kann. Hat das auch unterstützt bei den anderen Mitinsassen. Also er hat mehrere Leute davon überzeugt, sich nicht umzubringen, indem er ihnen immer wieder Impulse gegeben hat, wie sie selbst in dieser schwierigsten Situation ihres Lebens noch Sinn finden können. Vor allen Dingen in Bezug auf etwas, was vielleicht noch später auf sie warten könnte. Eine Aufgabe, geliebte Menschen, andere Dinge. Ja, leider hat sowohl seine Frau, seine Eltern, sein Bruder das KZ nicht überlebt. Das heißt, als er dann rauskam, stand er eigentlich ganz alleine da, mehr oder weniger. Hat dann sich dadurch aber nicht entmutigen lassen, sondern hat sich dann eben seine Aufgabe als Arzt entwickelt und seine Logotherapie weiterentwickelt, eben auch um anderen Menschen helfen zu können. Und die zentralen Gedanken dieser Logotherapie sind, dass wir Menschen einen freien Willen haben, unterscheidet jetzt von vielen anderen Richtungen, deswegen betone ich so, dass Sinn immer vorhanden ist, zumindest immer möglich ist, ihn zu finden. Also er ist eigentlich da, wir müssen ihn nur entdecken. Ist auch ganz wichtig. Ja, und dass wir auch gespannt sind zwischen Freiheit und Verantwortung, dass wir eben nicht nur frei sind, sondern gleichzeitig auch verantwortlich sind. Und wofür sind wir verantwortlich? Für die Beantwortung der Lebensfragen, der Fragen, die das Leben uns stellt. Also seine zentrale These ist, nicht wir sind es, die etwas vom Leben zu erwarten haben, sondern das Leben erwartet etwas von uns. Das sollten wir fragen, wir müssen es umkehren und dann sollten wir diese Lebensfragen, die wir jetzt eben bekommen, beantworten. Das sind so die wichtigsten Sachen. Was dann auch noch sehr zentral ist, er sagte auch immer gern, wir müssen uns von uns selbst auch nicht alles gefallen lassen. Das hat er selber auch bewiesen, indem er sich zum Beispiel seiner Höhenangst gestellt hat. Also er war sehr gerne klettern, dann später in seiner Freizeit. Er hat dann auch wieder eine zweite Frau gefunden, hat nochmal geheiratet und hat dann mit 67, glaube ich, hat er noch den Pilotenschein gemacht, um sich das nochmal zu beweisen mit der Höhe, dass man sich von seiner Angst auch nicht alles gefallen lassen muss. Ja, und ist dann auch in Wien gestorben im hohen Alter, hat dann also die andere Hälfte seines Lebens noch sehr erfüllt leben dürfen und hat auch eine gemeinsame Tochter mit seiner Frau. So, vielleicht kurzer Einblick in das Leben von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse. Und jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, gegenüberstellend. Claudia, ich weiß ja, du hast dich mit Freud beschäftigt. Was waren so die zentralen, wichtigsten Punkte in Freuds Leben und in seinen Gedanken? Vielleicht kannst du uns das ja erläutern.
Ja, vielen lieben Dank erstmal für das Vorstellen von Frankl. Finde ich ja sehr mutig, dieses auch an Grenzen gehen. Das finde ich auch sehr sympathisch. Und ja, gerne stelle ich Freud etwas näher vor, so wie ich ihn verstehe, wie ich ihn auch gesehen habe, weil ich habe ihn so verstanden als ein Mensch mit Ecken und Kanten, der auch Grantler sein konnte, der aber wahnsinnig fleißig war. Ähnlich wie Frankl, glaube ich. Also Freud hat auch sehr diszipliniert. Sein Tag war total durchstrukturiert. Hat angefangen mit 6 Uhr aufstehen. Ab 8 war er in der Praxis, hat bis um 21 Uhr gearbeitet in der Praxis, hat danach seine ganzen Arbeiten, seine literarischen Recherchen und Literatur, ja, Ergüsse produziert, so wie man sagen möchte. Und sonntags hat es dann der Familie gehört. Das war der einzige Wochentag, wo er dann mit seinen Kindern auch was unternommen hat. Er war Vater von 6 Kindern und ja, er wollte eigentlich nie Medizin studieren. Er hat Medizin einfach damals studiert, weil er auch hochbegabt war. Ich glaube, das ist auch so eine Gemeinsamkeit, die er mit Frankl hat. Und er war eben auch interessiert. Er war zeitlebens am Menschen interessiert, am menschlichen Sein und am Verwirklichen des Lebens. Und er war auch sehr daran interessiert, wie sich die Gesellschaft entwickeln kann. Freud wird ja auch als einer der großen Denker des 20. Jahrhunderts verstanden. Er war nämlich nicht nur Begründer der Psychoanalyse, sondern er war auch Religionskritiker und er war auch Kulturtheoretiker. Das heißt, er hat sich eigentlich immer damit auseinandergesetzt, wie der Mensch sich auch entwickelt, wie sich Persönlichkeit entwickelt und vor allem ging er ja auf das Unbewusste ein, dass uns Menschen etwas nicht bewusst ist und das hat er behandelt in seiner Psychoanalyse. Das heißt, er hat damals schon angefangen, die Welt ein bisschen umzukrempeln. Zumindest habe ich ihn so verstanden in dem, was ich zu ihm gelesen habe. Und ich glaube, es war ihm auch bewusst, dass er etwas anstößt, was jetzt ganz Neues, was wahrscheinlich auch seine Auswirkungen hat für die Zukunft. Und dem ist ja auch so. Also auf seinen Schultern ist ja vieles dann aufgebaut worden. Also ich denke, viele, die eine gewisse Größe jetzt auch haben in der Psychoanalyse, basieren auf seinen Forschungen oder auf seinen Vorgedanken. Also Adler oder Frankl, denke ich, die sitzen auf seinen Schultern. Die haben zwar dann weiter gedacht, aber es ist schon er als der große Vordenker. Und er war ja auch Jude, so wie Frankl, wobei er atheistischer Jude war. Also er hat das Judentum als solches angenommen, aber nicht die Religion. Und er hat fast sein ganzes Leben in Wien verbracht. Er ist selber nicht in Wien geboren, sondern in Mähren. Ist aber, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, mit 3 Jahren nach Wien gekommen und hat dann auch in seinem letzten Lebensjahr im Exil praktisch seinen Tod dann auch selbst gewählt, ist in London gestorben. Er war ein brillanter Formulierer, so finde ich, habe ich Freud jetzt auch an dem, was ich zu ihm gelesen habe, verstanden. Und ich finde, er hat sehr, sehr interessante Menschen in seinem Leben auch bei sich gehabt, beziehungsweise mit ihnen Briefkontakt gehabt. Also zum Beispiel mit Albert Einstein oder mit Stefan Zweig oder Thomas Mann. Thomas Mann hat er wohl sehr unterstützt in dem Buch Der Zauberberg, dass er als Psychoanalytiker dem Thomas Mann immer wieder Anreize und Ideen gegeben hat, wie er was schreiben kann und wie sich die Krankheiten auch auswirken. Und ja, er war auch politisch tätig. Freud. Also er hat sich dadurch, weil er wahrscheinlich den Menschen zugewandt war, auch politisch mit eingebracht, beziehungsweise nur mit seinem Denken etwas eingebracht. Und seine Kerngedanken, die habe ich bei Freud so verstanden, dass es ihm beim menschlichen Verhalten schon sehr stark um diese unbewussten Kräfte geht, wo wir natürlich zu den Trieben kommen, zu diesen ja, Überlebenstrieben, die ihm sehr, sehr wichtig waren und wo er immer wieder darauf eingegangen ist. Also dieser Sicherheitstrieb, was wir Menschen für einen Trieb haben, um Sicherheit anzustreben, um Sicherheit auch zu bekommen. Dieser Nahrungstrieb und auch der Sexualtrieb natürlich, den er immer wieder in den Fokus gestellt hat, weil wir nach etwas drängen, weil wir uns etwas wünschen. Wir sind geprägt, wir sind konditioniert auch von unserer Kindheit heraus. Deswegen hat er ja immer dieses nach hinten schauen beim Menschen gehabt. Dieses, wie bist du geprägt? Was hast du erlebt in deiner Kindheit? Und hat dadurch dann für die Gegenwart oder die Zukunft Zusammenhänge hergestellt. Also er hat Fragen gestellt, die in die Vergangenheit geführt haben, um es dann in der jetzigen oder in der Gegenwart, in der damaligen Gegenwart für die Zukunft für sich nutzen zu können, dass er das praktisch den Menschen ermöglicht hat, ihr Verhalten danach vielleicht auch etwas auszurichten. Also er war sehr stark motiviert, was Triebe, was Vergangenheit und Prägungen und Konditionierung betrifft. Und ich denke, das ist auch der große Unterschied, was du ja vorher angesprochen hast zu Frankl, weil Freud eben nicht sagt, dass der Mensch frei ist, wie es Frankl sagt, sondern Freud sagt, der Mensch ist getragen und gesteuert von seinen Trieben und ist daran auch orientiert und ist im ersten Feld auch erstmal an sich selbst orientiert und dann am Mitmenschen. Und ich glaube, auch das hat Frankl ja etwas anders gesehen. Oder wie siehst du das Menschenbild, was Frankl so hat?
Ja, jetzt erstmal nochmal wichtig zu dem, was du auch gesagt hast. Ich finde auch einen wesentlichen Unterschied, dass die Logotherapie sehr auf die Zukunft ausgerichtet ist und auf die Möglichkeiten, die in der Zukunft noch auf uns warten, auf Sinnverwirklichung, auf Wertverwirklichung, und die Psychoanalyse eben sehr auf die Vergangenheit ausgerichtet ist. Ja, und Frankl hat auch die Logotherapie gerne als Höhenpsychologie bezeichnet. Und die Psychoanalyse ist dann ja die Tiefenpsychologie. Also wir haben ganz viele Dinge, die wir hier gegenüberstellen können. Nichtsdestotrotz war Frankl auch sich bewusst der Leistung, die Freud erbracht hat für die Psychologie im Allgemeinen, und hat auch gesagt, ja, selbst ein Zwerg sieht auf den Schultern von Riesen eben ein kleines bisschen mehr. Aber er hat den Riesen, damit hat er dann Freud gemeint. Also ohne dessen Vorarbeit wäre seine Arbeit dann auch gar nicht so möglich gewesen. Also das finde ich auch sehr schön, dass da schon sehr viel Wertschätzung auch vorhanden war. Das Menschenbild Frankls war ein sehr, sehr zuversichtliches Menschenbild. Also Frankl sagt, der Mensch hat zwar Triebe, aber er ist nicht seine Triebe. Er macht etwas aus den Trieben, aber die Triebe machen ihn nicht aus. Das ist jetzt so ein schöner Unterschied zu Freud. Und er sagt, dass wir Menschen dreidimensionale Wesen sind. Das bedeutet, wir haben eine physische Dimension, das ist unser Körper, auch mit all seinen Trieben, mit allem, was er eben so hat, die körperlichen Funktionen. Dann haben wir unsere Psyche, da haben wir unsere Emotionen und auch, ja, viele Gefühle. Da sind auch triebhafte Dinge auch mit vorhanden, die sind auch sehr psychisch bedingt. Und dann das, was uns aber eigentlich ausmacht, sagt er, ist unsere dritte Dimension, unsere geistige Dimension. Und diese Dimension nennt er auch geistige Person. Also diese geistige Person, die sind wir, und Körper und Psyche haben wir. Und in dieser geistigen Dimension, da wohnen unsere Werte, da wohnt unser Sinn. Und in dieser Dimension können wir uns als geistige Person immer einstellen zu Körper und Psyche und müssen uns von den beiden eben nicht alles gefallen lassen. Wir sollen aber auch jetzt nicht harsch gegen die beiden vorgehen, sondern sie schon gerne mit ins Boot holen, weil wir sind eben, alle Ebenen durchdringen sich gegenseitig. Wir haben jetzt nun mal Körper und Psyche. Und die können uns manchmal auch ganz schön zu schaffen machen. Deswegen sollten wir uns auch gut um sie kümmern. Nur das Wichtige ist, dass wir immer vom Geistigen ausgehen können und uns in der geistigen Dimension eben auch selbst distanzieren können. Das nennt er Selbstdistanzierung. Wir können in dieser geistigen Dimension uns auf andere ausrichten, das nennt er Selbsttranszendenz, weil er sagt, das eigentliche Menschliche ist, nicht das um sich selbst kreisen, das hat er auch Freud angekreidet, dass in der Psychoanalyse beleuchtet man die ganze Zeit sich selbst und die schwere Kindheit und dies und jenes. Da war Frankl kein Fan davon, weil er sagt, je mehr wir uns um uns selbst kreisen, je neurotischer werden wir oft. Das hat er selbst miterlebt. Es ist viel besser, sich selbst auszurichten auf etwas oder jemanden, was nicht wieder man selbst ist. So hat er das gesagt. Und das nennt er Selbsttranszendenz. Und das stiftet uns Menschen Sinn. Das heißt, wenn ich mich auf eine Aufgabe ausrichte oder auf eine andere Person oder auf Menschen im Allgemeinen und habe das Gefühl, ich kann hier irgendwas Sinn stiften, ich kann hier helfen, ich kann mich hier in der Welt verwirklichen und die Welt hat etwas davon, dann geht es uns Menschen meistens psychisch gesehen auch, also auch die Psyche kommt dann mit ins Boot, viel, viel besser, als wenn wir uns nur um uns selbst kreisen, am Morgen aufstehen, uns erstmal fragen, wie es uns denn jetzt heute geht, ob vielleicht hier ein Zipperlein ist oder unsere Stimmung vielleicht nicht ganz so gut ist. Was auch noch wesentlich ist und was ich so ermutigend fand an der Logotherapie, ist, dass die geistige Person, von der ich ja gerade gesprochen habe, die wir eigentlich sind in Frankls Menschenbild, dass die nie erkranken kann. Die ist immer heil und wertvoll und unersetzbar. Es gibt jeden von uns nur ein einziges Mal. Und selbst wenn Körper und Psyche krank sind, dann ist die geistige Person in uns immer heil. Also die ist wirklich nie erkrankbar und sie ist immer da. Deswegen hat er auch in den Menschen, die vielleicht im Kopf nicht mehr fit waren oder dement waren oder andere Sachen hatten, trotzdem immer die Fähigkeit gehabt, diese geistige Person dahinter zu erblicken, weil die ist immer gesund. Und deswegen ist auch jedes Leben schützenswert in seiner Weltsicht, zumal kein anderer Mensch einen anderen je ersetzen kann. Wir sind alle ein kleiner Teil von einem riesigen, großen Mosaik. So ein Bild hat er auch schon auch gerne gebraucht. Und wenn da nur ein kleines Steinchen fehlt, weil es nicht sein Einzigartiges mit dazugeben kann, dann ist das schon einfach sehr schade für die andere Welt.
Das Bild mit dem Mosaik, das gefällt mir sehr gut, weil das sehr stimmig für mich ist. Mhm. Weil tatsächlich etwas fehlt. Und wenn das Teil nur noch so klein ist, es ist vollständig. Also es ist tatsächlich etwas, was fehlt. Und was du jetzt vorher auch gesagt hast, dass Frankl davon sprach, dass wir im Geiste gesund sind und dass das ja auch so ein bisschen dass die Dimension ist, die uns Menschen vielleicht auch Kraft gibt, die uns vielleicht auch hilft, den Sinn für uns zu finden und zu erkennen.
Ja.
Das führt mich dann auch wieder zu Freud, wo ich meine gelesen zu haben, dass er sagt, sobald wir Menschen nach dem Sinn fragen, sind wir krank. So habe ich Freud verstanden, dass er sagt, wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen, sind wir krank. Und wenn ich jetzt auch den Bezug nehme zur heutigen Politik bei Freud, dann erkenne ich schon gewisse Parallelen, die er uns Menschen zugedacht hat und wo ich denke, ja, Frankl hat bestimmt mit seinem Sinn auf jeden Fall Sinnvolles getan und bewirkt. Und seine Gedanken sind kraftvoll und essentiell. Und auf der anderen Seite meine ich gerade auch in Populismus oder wie sich gerade vieles in unserer Gesellschaft auch entwickelt, meine ich auch Freud zu erkennen, dass wir häufig tatsächlich Triebe haben. Ja. Und dass wir diesen Trieben einfach folgen. So beschreibt ja Freud, sein Menschenbild ist ja so, dass wir Menschen so ein bisschen hin und her gerissen sind. So habe ich ihn zumindest verstanden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite dieses Lustprinzip und auf der anderen Seite dieses Realitätsprinzip. Wir haben die Wünsche nach Befriedigung und auf der anderen Seite so Verhaltensregeln, die uns die Außenwelt vorgibt. Das kollidiert ja auch schon wieder miteinander. Und wir sind auch so, wir müssen auf Glücksmomente verzichten, weil es Regeln gibt oder weil wir uns einschränken müssen, weil da eben auch andere Menschen sind. Das heißt, wir haben Schwierigkeiten, die uns in unserer Glückserfüllung, so will ich es mal nennen, beschränken, was wiederum schwierig wird für unsere Gestaltung des Lebens, weil wir dadurch vielleicht wieder Sicherheit einbüßen, nicht unsere Träume verwirklichen können, was er ja auch häufig erforscht hat, Freud. Also diese Traumforschung kommt ja auch von ihm zurück. Und er kommt immer wieder auf diese Triebe zurück, die ich meine, in der heutigen Zeit auch zu sehen. Und ich, wenn ich das nochmal weiterspinnen darf, gerade dieser Populismus, da hatte ich was dazu gelesen bei Freud, dass wir die Bedürfnisse und dieses Begehren, das wir ja häufig auch manchmal nicht in Worte fassen können, weil es uns manchmal vielleicht noch gar nicht so bewusst ist, weil wir auch nicht so stark im Dialog miteinander sind, auch nicht in uns selber im Dialog, dadurch vielleicht nicht das Bewusstsein haben zu etwas. Und dann hat natürlich der Populismus eine ganz andere Angriffsfläche bei uns Menschen. So habe ich das verstanden. Und ich glaube, dass die Psychoanalyse, oder ich bin mir sicher, dass die Psychoanalyse dazu keine Lösung anbietet. Aber was ich schön finde und was wir auch im Vorgespräch ja schon mal besprochen hatten, ist, dass ich der Meinung bin, dass die Psychoanalyse uns Möglichkeiten aufzeigt, aufmerksam zu sein, irgendwo hinzuschauen. Mhm. Das heißt, wenn auch vielleicht manches nicht bewiesen ist oder wissenschaftlich nachgewiesen ist, jetzt was Freud belegt hat mit diesem Eisbergprinzip, wo er ja sagt, je tiefer wir unter die Wasseroberfläche kommen, desto schneller kommen wir an irgendwelche Gestalten, die wir gar nicht sehen wollen, weil wir sie auch gar nicht sehen können. Egal, ob wir das jetzt als gegeben oder richtig sehen oder nicht, es gibt uns auf jeden Fall ein Bild, wo wir sagen, okay, schau mal ein bisschen tiefer.
Ja.
Grab mal so ein bisschen. Deswegen Freud da schon auch für die heutige Zeit sehr, sehr wichtig. Wie siehst du es denn bei Frankl? Wie wichtig ist denn Frankl, sagen wir mal, heute im politischen Zirkus, so will ich es jetzt mal nennen?
Frankl sagt ja auch, dass vor allen Dingen dann die Triebe vorherrschen oder auch die Ängste. Also die Angst ist etwas, was in unserer Psyche besteht. Das würde auch Frankl so definieren. Und dass das eher vorherrscht oder eher rauskommt, wenn der Wille zum Sinn frustriert ist. Und ich sehe das auch in unserer heutigen Zeit. Da würde Frankl mir sicher recht geben, dass dieses Vakuum, dieses existenzielle Vakuum, wie er das nennt, auf dem Vormarsch leider ist. Also dass unsere Zeit und unsere Welt für viele Menschen doch sinnentleert scheint. Und wenn das so ist und wir es einfach nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer, uns diesen Sinn selbst ins Leben zu holen, dann regieren die Ängste. Dann gehen wir nicht aus der geistigen Person, dann reagieren wir aus der Psyche. Dann sagen wir, das macht mir Angst, ich möchte jetzt eine einfache Lösung, das ist mir alles zu viel. Und dann hat der Populismus einfach eine große Chance, weil er bietet auf komplexe Fragen ganz, ganz einfache Antworten. Und dann ist die Psyche zufrieden und dann muss ich nicht mehr in die geistige Dimension gehen. Aber es ist sehr schade, weil wir dann ganz viel verpassen. Das, was uns eigentlich ausmacht, das spezifisch Humane sozusagen. Nur wenn der Wille zum Sinn frustriert ist, dann weichen wir eben aus auf den Willen zur Lust oder auf den Willen zur Macht, was ja bei Adler vorherrschend war. Und dann haben diese anderen Ströme viel, viel mehr Kraft und viel mehr Möglichkeiten. Und das sehen wir auch heute in der Politik. Und dann muss man sich nicht wundern, dass es auch mit der Politik oder mit den politischen Entscheidungen, die vielleicht die Wähler an der Wahlurne dann treffen, schwierig wird. Auch für die Demokratie im schlimmsten Falle. Weil manche Menschen sehnen sich regelrecht danach, dass ihnen dann jetzt endlich mal jemand sagt, was zu tun ist, weil es ihnen als die einfachste Lösung erscheint. Dann muss man nicht mehr so arg in diese Selbstverantwortung gehen. Da wäre aber Frankl natürlich überhaupt nicht mit einverstanden, weil er sagt, dass wir nur dann uns als Menschen tatsächlich verwirklichen können, wenn wir eben in diese Selbstverantwortung gehen, wenn die Politik uns nicht zu starre Regeln setzt, sondern die sollte natürlich einen sicheren Rahmen bieten, aber so einen Rahmen, dass jeder auch seine Verantwortung leben kann, weil es ist immer wieder nachgewiesen, auch in Experimenten, dass unterstellte Verantwortungslosigkeit reale Verantwortungslosigkeit erzeugt. Das heißt, wenn wir die Menschen so behandeln, als könnten sie das gar nicht tragen, dann werden sie tatsächlich so. Also wir gleichen uns dem an, was man uns auch zutraut.
Mhm. Bei Freud ist das Gewissen auch tatsächlich moralisch verhaftet. Ja. Das tut man nicht. Das sind auch diese Regeln. Frankl habe ich so verstanden, dass das Gewissen eher ein Herzensthema ist.
Ja.
Wo geht unser Wunsch hin? Wo liegen unsere Gedanken? Was ist, ich sag's mal ganz platt, was ist der Sinn? Was ist mein Sinn? Was möchte ich gern verwirklichen? Für was schlägt mein Herz? Wie will ich mich mit einbringen, auch in der Gemeinschaft? Und das stimmt tatsächlich. Ich nehme Freud auch so wahr, dadurch, dass er immer wieder in die Retroperspektive geht und immer sagt, oh Gott, was haben wir für Erfahrungen in der Kindheit gemacht? Kommst du auch schneller in diese Sichtweise rein, dass du den Menschen entschuldigst? Der kann ja nicht anders. Der hat doch eine schlechte Kindheit gehabt oder sie hat ja dieses Traumata erleben müssen. Also diese Verantwortung, nicht mal selber irgendwie ab einem gewissen Punkt Entscheidungen selber fällen zu müssen.
Ja.
Selber verantwortlich zu sein für das, was wir tun, wie wir uns verhalten, wie wir unsere Werte auch leben, ohne dass man natürlich das eine negiert beziehungsweise nicht beachtet, aber ihm die Kraft einfach nicht mehr zu geben. Dass man sagt, das eine ist Vergangenheit und wir müssen und dürfen tatsächlich nach vorne leben, um auch etwas zu verändern. Und da würde ich ganz gern mal kurz, du hast es mir, glaube ich, auch mal weitergeleitet und ich hatte das dann mal gelesen und habe aber, weil ich das nicht mehr gefunden habe, habe ich nochmal recherchiert und dann habe ich etwas gefunden im Internet und zwar die Unterschiede zwischen Psychoanalyse und Logotherapie. Und da gibt es eine kleine Geschichte, die würde ich ganz gerne mal kurz vorlesen.
Ja, gerne.
Ein amerikanischer Arzt fragt Viktor Frankl einmal, ob er imstande sei, ihm in einem Satz den Unterschied zu erklären zwischen Psychoanalyse und Logotherapie. Gewiss könne er das, antwortete Frankl, doch zunächst solle der Arzt ihm in einem Satz sagen, was Psychoanalyse ist. Nun, sagte der Arzt, Psychoanalyse, da muss sich der Patient auf die Couch legen und die Dinge sagen, die manchmal unangenehm zu sagen sind. Frankl erwiderte darauf, sehen Sie, in der Logotherapie sitzen beide und man muss sich Dinge anhören, die man manchmal unangenehm zu hören wahrnimmt. Das heißt, das eine Mal spricht man über unangenehme Dinge, das andere Mal hört man einfach unangenehme Dinge und kommt in seine Verantwortung rein. So habe ich das jetzt eben verstanden, den Unterschied zwischen Freud und Frankl. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn wir Freud anschauen und wenn wir ihn heute fragen könnten, unserer heutigen Politik, dass er wahrscheinlich sagen würde, guckt euch das mal an, auch mit AfD und Demokratieentwicklung und sowas. Ich habe es euch doch immer schon gesagt. Das sind Hebel der Menschen, die uns zu tierhaftem Verhalten führen, die uns übermannen oder überfrauen, weil wir im Grunde genommen hilflos sind, wir Menschen. Weil wir diesen Trieben ausgeliefert sind und die einfach stärker sind als wir. Und dieser Reiz und diese Reaktion, die darauf dann folgt, die haben eine Kraft. Deswegen sind wir dort, wo wir eben gerade sind. Und deswegen ist der Mensch auch nicht frei. Aber so würde es Freud wahrscheinlich verargumentieren. Wenn wir so den kleinen Bogen jetzt schließen, Lilian, in unserem Podcast, wenn wir Politik nochmal anschauen und sehen, wie sich gerade vieles entwickelt und wir sehen auf der einen Seite das Menschenbild Frankls und auf der anderen Seite das doch eher kritische Menschenbild von Freud. Was glaubst du, mit welchem Satz und mit welchem Kraftsatz würde Frankl gerne diese Idee beschließen? Was glaubst du, was würde er sagen zum heutigen Thema, zu deinem und meinem Thema in diesem Podcast?
Ja, also ich finde, dass das sehr gut passen würde, dass der Mensch nicht frei von Bedingungen ist, weil Frankl sagt, er ist überhaupt nicht frei von etwas, sondern der Mensch ist frei hin zu etwas. Das heißt, er ist natürlich nicht frei von Bedingungen, auch nicht von seinem persönlichen Schicksal, aber er ist immer frei darin, was er daraus gestaltet. Deshalb, wir kennen das auch aus der Zwillingsforschung, man kann genau die gleichen genetischen Anlagen haben. Das würde mich interessieren, was Freud dann dazu sagt, weil Frankl sich gerne darauf berufen hat. Und dennoch macht der eine was aus dieser gleichen schweren Kindheit, aus den gleichen genetischen Anlagen, was ganz anderes, vielleicht ein wirklich gelingendes Leben, während der andere ein ganz, ganz schweres Leben hat, schwerst neurotisch, depressiv ist, sich vielleicht sogar umbringt, selbst das gibt's, und der andere sein Leben tatsächlich gestaltet. An diesen Beispielen zeigt es sich doch, dass wir immer frei sind darin, was wir daraus gestalten. Auch Frankl selbst ist dafür ein unglaublich gutes und beeindruckendes Beispiel. Deswegen beeindruckt er ja auch so viele Menschen. Und er würde wahrscheinlich Freud antworten, wenn Freud sagt, ja, sehen Sie, Herr Frankl, die Politik heutzutage, ich hatte vielleicht doch recht mit meinem Menschenbild, dann würde Frankl vielleicht antworten, ja, sehen Sie. Es gibt aber immer noch sehr, sehr viele Menschen, es sind sogar die Mehrheit, die das vielleicht anders sehen, die sich bemühen, selbst was zu gestalten und die vielleicht aufstehen und was sagen, die sich einbringen, auch für andere. Es gibt so viele Ehrenamtliche wie nie zuvor. Das kann ja nicht von unserem Lusttrieb her sein, sondern vielleicht eher zu dem Trieb, was beizutragen.
So habe ich Frankl verstanden, es zieht etwas in die Zukunft. Also es ist dieser Sinn und dieses etwas Wollen und etwas Wünschen, das zieht dich in etwas. Und ja, bei Freud ist es dort etwas freudloser, es treibt uns vielleicht in etwas. Und das ist immer etwas, dann wirst du auch wieder fremdbestimmt. Beim Ziehen hast du vielleicht auch gewisse Gestaltungsmöglichkeiten, weil du merkst, da ist eine Kraft, die mich in ein Positives holen möchte. Und dieses etwas in etwas hineintreiben hat dann doch auch, finde ich, das Wort allein schon ein bisschen negativen Charakter. Ich hatte mir auch überlegt, mit welchem Satz kann ich zu Freud enden, weil ich hatte ihn schon so in dem, was ich gelesen habe, zu ihm ein bisschen als Grantler wahrgenommen. Er muss schon ein bisschen so den Menschen auch wenig zugetraut haben, wobei er doch, wenn er als einer der großen Köpfe des 20. Jahrhunderts angesehen wird und mit denen er auch korrespondiert hat, da finde ich schon, dass er schon hätte sehen müssen, dass da wahnsinnig viel Potenzial in uns Menschen auch schlummert. Und ich glaube, er hat es auch gesehen. Ich denke nur, dass er es vielleicht manchmal auch mit seinen leicht narzisstischen Zügen hat nicht so gut formulieren wollen. Das würde ich jetzt mal so sagen, weil ein Satz von ihm, der spricht mir nicht nur sehr aus dem Herzen, sondern da meine ich ihn auch zu sehen, dass er doch den Menschen zugeordnet ist und dass sein Menschenbild doch nicht so negativ und so getrieben ist, wie wir es häufig deuten, und auch nicht so witzlos oder humorlos ist, weil er hat ja auch sehr, sehr viel über den Witz geschrieben, wie wichtig der Witz ist und der Humor. Also das ist ja auch eine Seite von Freud. Das ist ja nicht nur der Trieb, sondern er hat ja über vieles geschrieben. Und dieser Satz lautet, den ich von Freud sehr schön finde und auch für die heutige Zeit sehr prägnant, der lautet: Menschen sind doch das Wertvollste, das man gewinnen kann. Und ich finde, in diesem Zusammenhang ist es schon auch wichtig, A, für Politiker und Politikerinnen, dass sie sehen, den Wähler zu gewinnen, überhaupt erstmal zur Wahlurne zu gehen. Das ist dieser erste Schritt, wo ich denke, ja, der allererste Schritt darf sein, dass wir alle uns dazu auch einladen und die Menschen dafür gewinnen, wenn ihr über 18 seid, also, oder manche dürfen ja, glaube ich, schon unter 18 wählen, in manchen, glaube ich, im kommunalen Bereich darf man auch unter 18 schon wählen. Also, wenn ihr auf jeden Fall im Wahlalter seid, dann ist es eure Pflicht als Mensch, zur Wahlurne zu gehen. Das ist die Demokratie, da fängt sie an. Und dann geht sie aber noch weiter, bringt euch ein, wie du gesagt hast, im Ehrenamt, engagiert euch in den Kommunen, in den Ländern, vielleicht auch im Bund, in Parteien oder was auch immer. Aber man kann sich auch in Stiftungen, NGOs oder sowas politisch engagieren. Man muss ja nicht unbedingt in die Partei eintreten. Also ich finde, Engagement im politischen Sinne, auch in der Gesellschaft, hat ja wahnsinnig viele Facetten und ist ja auch wieder, da komme ich wieder zu meinem Anfänglichen zurück, eine Kunst. Also wenn wir Menschen es verstehen, uns einzubringen in die Gesellschaft mit all unseren Kräften und Schwächen und Stärken, dann ist das Kunst, die dadurch entsteht. Und dieses Kunstwerk dürfen wir gemeinsam kreieren. So nehme ich es immer wahr. Und deswegen ist Politik, wenn ich auch sage, ich bin in keiner Partei drin, aber dennoch fühle ich mich als politischen Menschen. Weil einfach der Mensch mir sehr am Herzen liegt. Und ich denke, bei dir ist es auch so. Sonst hättest du die Ausbildung zur Logotherapeutin nicht gemacht, Lilian, oder? Wie siehst du es?
Eindeutig. Und ich finde auch, es hat was sehr Befreiendes, das zu tun. Denn sobald wir irgendwas gestalten oder dann, ja, werden wir das Gefühl gewinnen, wir können irgendwas tun, kommen wir auch aus dieser Opferhaltung raus, aus diesem immer nur sich beschweren, also sich selbst immer so schwer machen und sich zu beschweren, wie schlimm die Politik doch ist und wie schlecht die da oben, wie du am Anfang gesagt hast, das doch alles machen. Sobald ich anfange, selbst etwas zu gestalten und sei es nur was Kleines für die Gesellschaft im Allgemeinen, zum Beispiel, ich kann ja auch meiner Nachbarin helfen, wenn die gerade Hilfe braucht. Also jetzt im ganz Kleinen kann ich anfangen und ich kann natürlich größer denken und mich engagieren an den Schulen oder ja auch an den Kitas, wenn ich kleine Kinder habe zum Beispiel und einfach schauen, was kann man denn im Kleinen tun? Oder ich kann natürlich auch tatsächlich in die Politik gehen, wenn ich das möchte und mich da engagieren oder irgendwo eintreten. Es gibt ja ganz viele Dinge, die vom Kleinen bis ins Große gehen. Und sobald ich anfange, mich selbst für etwas einzusetzen, komme ich eben aus dieser ungünstigen Haltung heraus. Mir passiert alles von außen und ich selbst, ich armes kleines Ding, habe überhaupt keine Gestaltungsmöglichkeiten. Weil es stimmt nicht. Ich habe immer eine Wahl und immer Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn ich die Wahl treffe, mich überhaupt nicht zu engagieren, dann ist es auch eine Wahl, die ich getroffen habe und auch eine Entscheidung. Und mir ist es halt nur nicht bewusst und ich fühle mich damit auch nicht gut. Aber das habe ich immer. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und das gilt selbstverständlich auch für die Politik, für das Kunstwerk der Politik, wie du das gesagt hast, Claudia.
Ja, ich danke dir. Ich fand es jetzt auch schön, dass du das mit der Opferhaltung nochmal gebracht hast, weil Opferhaltung, ja, manchmal wird man zu einem Opfer gemacht, aber manchmal, und ich glaube nicht selten, machen wir uns selber zum Opfer.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Und ich denke, Menschsein heißt auch anders sein zu wollen und vor allem in der Demokratie heißt es, anders sein zu können.
Genau, das sagt Frankl übrigens auch.
Okay, gut.
Auch Karl Jaspers. Menschsein heißt auch immer auch anders können. Freud hat auch was Passendes gesagt zu dem, was du gesagt hast. Der sagt nämlich, und da ist er ja doch schon noch mal ein bisschen weiter denkend und zwar über sich selbst hinaus, Leiden ist leichter als Handeln. Das heißt, wenn man sich in seinem Leid so eingerichtet hat, dann ist es ja sehr bequem, da kann man sich dann beschweren. Aber das ist manchmal leichter als zu handeln. Wenn man selbstverantwortlich ist, dann muss man ja auch irgendwie handeln und kann nicht mehr nur so vor sich hin leiden.
Ja, schön, dass du auch noch Karl Jaspers angesprochen hast, auch ein wunderbarer, großer Geist. Und ja, es stimmt, diese innere Haltung auch zum Leiden, zur Entscheidung, zu einer Einstellung, also Einstellung zu nehmen, was kann ich verändern, was kann ich tun, was möchte ich selber mitwirken, was möchte ich selber mitbewirken, wie kreativ kann ich tätig sein, dass man einfach sagt, was ist denn Sinn des Lebens oder was ist ein sinnvolles Leben, wie du gesagt hast, wie Frankl ja sagt, dass das eigentlich eine Frage ist, die falsch gestellt ist.
Ja.
Weil das Leben uns ja Fragen stellt, könnte man vielleicht da auch mal in den großen Äther raus posaunen die Frage, was wollen wir gemeinsam tun, damit es ein sinnvolles zukünftiges Miteinander geben kann, dass wir diese Enkelfähigkeit, die ja auch immer wieder kursiert, dieses Wort, was ich auch sehr schön finde, dass wir einfach schauen, was ist, wenn wir nicht mehr leben? Was kann sich da überleben? Mhm. Also dieses Menschenbild, was ich am Anfang angesprochen habe, ja auch von Freud, dieses, dass wir in der Gesellschaft etwas bewirken im Hier und Jetzt für die Zukunft, um etwas überdauern zu können, um etwas weiterkriegen zu können. Mit welcher Idee möchtest du schließen? Ich würde dir ganz gerne nochmal das als das Schlusswort übergeben, Lilian, dass du ganz gerne unseren Podcast schließen darfst mit irgendwelchen Gedanken von Frankl oder irgendjemand anderem Klugen, je nachdem, was dich so bewegt, vielleicht zum Thema Politik oder auch gerne auch Frankl.
Also ganz wichtig ist, dass wir nicht unbedingt uns diesen einen Sinn im Leben gleich haben müssen, weil das finden ganz viele Menschen wahnsinnig anspruchsvoll, dass zu sagen, das ist jetzt für immer mein Sinn im Leben, sondern mit Frankl zu sprechen. Wir haben alle immer wieder in jeder Situation neue Sinnmöglichkeiten. Das finde ich ganz schön. Und auch in unserer politischen Gestaltung. Wir haben immer in jeder Situation die Möglichkeit, sinnvoll zu handeln. Und jede Situation ist eine neue Chance auf Sinn für uns. Das heißt, das finde ich sehr entlastend. Es gibt immer wieder kleine Sinnmöglichkeiten und manchmal werden diese kleinen Sinnmöglichkeiten plötzlich ganz, ganz groß. Und um mit Frankl zu schließen, Frankl sagt, wer sein Schicksal schon für besiegelt hält, ist außerstande, es zu besiegen. Das heißt, wenn wir uns immer wieder diesen Sinn holen, dann können wir auch aus sehr schwierigen Voraussetzungen sehr viel machen und sehr viel gestalten. Und das ist mein positiver Zukunftsimpuls.
Das finde ich sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, Lilian. Und als du jetzt gerade so gesprochen hast, habe ich auf einmal ein Bild bekommen. Vorher hast du ja das Mosaik angesprochen und ich habe doch den Politik-Zirkus angesprochen, was ja nicht unbedingt positiv ist. Zirkus ist ja Clowns und Athleten und Akrobaten und weiß der Geier, den Zirkusdirektor und ach, was es da nicht alles gibt. Deswegen habe ich gedacht, Zirkus ist vielleicht nicht so ein richtig schönes Wort, aber was ich schön finde, ist, ein Bild zu kreieren mit Segel und Meer. Das ist auch Freiheit, das ist auch Entscheidung, das ist Freiraum. Und so habe ich gedacht, der Satz, lasst uns nicht im politischen Meer treiben, sondern sinnvoll politische Segel setzen.
Sehr schön.
Da ist Freud mit drin und Frankl. Und dann denke ich, so können wir vielleicht erst ganz kurz dann unser Ende einleiten. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, deine Impulse, dein Teilen deines Wissens, liebe Lilian. Du bist großartig, ich danke dir.
Ich danke dir, Claudia. Ich fühle mich bei dir sehr gut aufgehoben, sowohl in deinem tollen Forum als auch hier im Podcast. Und du bist eine tolle Gastgeberin. Danke dir.
Dann hab einen schönen Tag noch, liebe Lilian, und bis bald.
Bis bald.
Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.